Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Besser konnte eine Einführung eigentlich nicht sein, kann ich mir viel sparen. Mario ist bekannt, den meisten von Ihnen. Das Gegenstück, ein selbstständiger Textilreiniger, der schreibt. Und zwar viel schreibt. Er hat jetzt sein 8. Buch veröffentlicht und das 5. Buch in den letzten 5 Jahren. Nebenbei arbeitet er aber auch. Muss seine Familie ernähren, habe ich letztes Jahr schon gesagt. Und es ist ihm bisher gelungen. Und dieses 8. Buch ist etwas anders als alle Bücher vorher. Es ist ein Kriminalroman, davon hat er schon einen geschrieben. Aber alle anderen Bücher, diese 5, die ich erwähnt habe in den letzten 5 Jahren, hatten eigentlich einen Hintergrund. Das war die neue Geschichte. Das heißt also das, was Herr Wiedland beschrieben hat. Und speziell den Faschismus. Als historische Grundlage und hat daraus dann seine Romane gemacht. Dieses Mal, und das hat die Einführung gezeigt, geht er ins Mittelalter. Aber eben Aufhänger, sondern es ist eben ein Kriminalroman, den er spannend, interessant, gut. Nun möchte ich gerne wissen von Mario, warum hast du dein Steckenpferd getötet?
Das habe ich nicht getötet, das habe ich in der Art, da kommt garantiert noch mal was. Es gibt ein Problem, wenn man sich 60, und das war die Recherche und das Schreiben von Domino 1, Domino 2 und vor allen Dingen Akte Strauß, muss ich mal die Nase bis zur Hallendecke nehmen, Akte Straußberg ist seit gestern ausverkauft. Es wird im Mai eine zweite Auflage geben, war also wirklich mein persönlicher größter Erfolg. 16,5, Dankeschön. Wenn man sich 16,5 Jahre mit Sozialismus, insbesondere mit Auschwitz beschäftigt, und als Schriftsteller, nicht gern als Autor, sich in jede Person reinsetzen muss, dann wird es schwierig, zufrieden. Und wenn man früh morgens vorm Spiegel steht und sagt, mache ich jetzt Rotfront, oder dann wird es richtig kriminell. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, habe gesagt, mein lieber Freund, wir kommen noch was, jetzt machst du mal was ganz anderes. Reicht dir das als Antwort?
Eigentlich ja, müsste mir das Ding auch nehmen. Aber irgendwie musst du ja an dieses rangekommen sein.
Das ist wiederum eine ganz kleine Geschichte. Seit 5 Jahren wohne ich in Eggersdorf, will da nicht wieder weg, war kurz genug. Nein. Wir haben einen lieben, netten Golden Retriever. Entweder ist der Köter zu blöd oder ich zu alt. Ich war regelmäßig zur Hundeschule und auf der Hundeschule wurde mir erzählt, kennst du denn schon den Stein dort? Was für ein Stein? Bin ich da hinmarschiert, hab das geguckt. Sühnekreuz von Eggersdorf. Gibt's wirklich? Und da steht auch drauf, was mit dem Dünekreuz zu tun hat. Ich gucke mir das an und dann hatte ich dann so ganzen Gedanken und dann kommt wieder meine Fantasie ins Spiel.
Gut, das genügt jetzt.
Ja. Ob Albert Einstein die Tragweite seiner Relativitätstheorie erahnte, als im Jahr 1905 seine Formel gleich m mal c Quadrat veröffentlicht wurde? Sicherlich konzentrierte Wissenschaftler nur auf den Zusammenhang zwischen Raumkrümmung und Zeit, achte nicht im geringsten daran, dass der Ausspruch alles sei in den alltäglichen Wortschatz übernommen werden würde. Stein hätte sich die wuscheligen Haare gerauft, wenn er gewusst hätte, was aus seiner hochwissenschaftlichen Errungenschaft wurde. Eine flapsige Bemerkung aller Weltskonversation. Einstein kannte, es ist wenig verwunderlich, Albert von Röschel nicht. Womit wir bei der eigentlichen Uminterpretation wären. Von Röschel bewohnte nun schon seit etwa 9 Jahren die kleine Hütte Eggersdorfer Landhausstraße. Also kam man aus des Doppeldorfes, die Kirche hinter sich lassend, befand sich das Gehöft Ausgang. Kam man von Bruchmühle, lag es am Dorfgang. Oder war es andersherum? Naja, alles ist relativ, sei es wie es sei. Oder um es genauer zu beschreiben, eine Hütte befand sich gegenüber einem Feld, auf dem sich zu dieser Zeit der Raps in voller gelber Pracht präsentierte. Neben dem ertragreichen Acker lag die Brache mit den eingestürzten Ruinen, den verschlissenen betonierten Wegen, die ehemals Zufahrtswege zum Gelände der landwirtschaftlichen Produktionswissenschaft genutzt wurden. Als im Jahre 1989 die Deutsche Demokratische Republik aufhörte zu existieren, waren auch der alten LPG gezählt. Was einst als Vorzeige galt, war dem Untergang geweiht. Da zu allem Überfluss die Eigenverhältnisse für das Terrain nicht zu klären waren, verfiel die soziale Bebauung nun vollends. Alles ist eben relativ. Albert von Röschel interessierten diese Details nicht im geringsten. Für ihn war die Welt in Ordnung, so wie sie eben war. Im leicht fortgeschrittenen Alter genoss er die ausgedehnten Spaziergänge, die er 2 Tage unternahm, die Verpflegung, die man ihm reichte und vor allem himmlische Ruhe und Geborgenheit seiner Hütte. So hätte es weitergehen können, wenn es nicht da diese Nacht gegeben hätte. Es ist kurz vor 2, als das Fenster des Hauses aufgerissen wird und die Stimme des Herrchens erschallt: Schnauzehöhle! Albert von Röschel überhörte die vertraute Stimme wissentlich. Schließlich wusste er nur zu gut, wie Haus, vor allem seine Hütte, zu beschützen waren. Eigentlich hatte er sich nur begeben, den Rumpf in der Hütte vergraben, die kleine Dackelschnauze leicht gekrümmten Pfoten gelegt und ganz bestimmt von einem riesigen Knochen geträumt oder doch von dem Kannibarnickel? Alles ist relativ. Süßer Duft des gegenüberliegenden Rapsfeldes umwehte die empfindliche Nase. Doch plötzlich zwickt ihn ein beißender Geruch. Er schlägt die Augen auf. Das Kannibalen-Karnickel. Auf alle Fälle war Gefahr angesagt. Ein bedrohliches Szenario für den Vierbeiner. Von Röschel schlägt an. Unüberhörbar rennt er hin und her. Erneut brüllt es von oben: Albert! Aus! Die Haltung des Ausrufenden wandelt sich, als seine Augen das Flammenmeer des Rapsfeldes erblicken. Mensch, Ilse, schnell ruft die Feuer, da drüben brennt es mal wieder, aber dieses Mal richtig. Um 0.23 Uhr ging der Notruf unter der 112 ein. 2 Minuten später gab die Leitstelle das Signal an die Freiwillige Feuerwehr in Eggersdorf. Hans Joachim Herrmann war es sehr früh aufzustehen, weshalb er sich auch dementsprechend frühzeitig begab. Sein Körper war an diesen Rhythmus gewöhnt. Noch vor wenigen Jahren war man als Fernfahrer durch die Gegend bewegte, seinen tonnenschweren über die Autobahnen. Er kannte aller Herren Länder, da man nicht genau auf die Ruhezeiten achten musste, um nicht bei der nächsten Verkehrskontrolle draufzuzahlen, hatte er sich stets rechtzeitig einen Rast. Hermann hatte den Kampf um den besten Platz meistens gewonnen, Grauen wieder seinen Motor zu starten. Die Macht der Gewohnheit, ihn also regelmäßig gegen 5 Uhr morgens erwachen, auch jetzt, wo er das Rentenalter erreicht hatte. In seiner Fernfahrer hatte Hermann gefühlte hunderte Male sein Scania über die knapp 100 Kilometer lange Strecke von Berlin hierher nach Rouen rennen. Zeit ist Geld, lautete damals die zusätzlichen Halt. So war er zum Beispiel regelmäßig an dem Schloss Versailles vorbeigefahren, das nahe Paris als Schönheitskönigin glänzte, ohne wenigstens in König Ludwigs Schlosspark zu setzen. Gern hätte er auch mal die Umgebung von Rouen gesehen oder weite hatte er aus unterschiedlichsten Gründen Jahr für Jahr verschoben. Also suchte er Trost in dieser Fernsehdokumentation, die aber nicht wirklich neue Bilder brachte. Enttäuscht schaltete er den Fernseher ab, schlurft von der Müdigkeit geplagt ins Bad und ist gerade im Begriff, sich zu entkleiden, als plötzlich der Pieper anfängt, lauthals zu pfeifen. Allen Kameraden der Feuerwehr signalisiert er, dass ein Einsatz anliegt. Hermann wirft einen flüchtigen Blick auf das blinkende Display. Ach, mal wieder das alte LPG-Gelände. Sicherlich erneut ein Haufen Zeitungspapier, das von herumtreibenden Gören angezündet wurde. Hans-Joachim drückt sich hastig durch die Informationen. Großbrand steht da, nicht zu übersehen. Sofort rennt er zu seinem Auto, springt hinein und rast davon. Keine Sekunde zu spät, was die Sirene bestätigt, die mit ohrenbetäubendem Lärm durch das Dorfer Nachthimmel dringt. Genau der gleiche auf- und abschwellende Heulton, der vor circa einem Dreivierteljahr das Ende eines Bombenangriffs signalisierte und indirekt Dat forderte, aus den Kellergewölben und Bunkern ans Tageslicht zurückzukommen. Entwarnung. Kaum einer der heutigen Generation Zusammenhang und erst recht interessierte es keinen der Kameraden der Freiwilligensdorf. Heute bedeutete das Signal Gefahr, welch man jetzt eben im Augenblick bekämpfen musste. Hans-Joachim erreicht die Feuerwehr zeitig mit seinem Sohn Pascal, der ebenfalls Mitglied der Feuerwehr ist. Morgen, da raunt er, morgen, Passi, Für mehr Konversation bleibt keine Zeit. Wenige Minuten später ist der Löschzug einsatzfähig. Noch schnell die Oma aufgesetzt, so wird im internen Sprachgebrauch die Sturmhaube genannt, und verteilen sich die 23 Anwesenden auf 3 Wagen. Die Tore öffnen sich. Nach kurzer Zeit erreichen sie vom Blaulicht und Sondersignal begleitet die Brand. Mist, zu spät, das war es. Nur noch kontrolliertes abmöglich, konstatiert Ralf, als er sieht, wie weit der Brand fortgeschritten ist. Trotzdem werden Schläuche und andere Geräte zum Einsatz kommen. Mindest ein Übergreifen des Feuers muss verhindert werden. Jeder kennt seine Aufgabe. Der Angriff ist einstudiert. Wasser, Marsch! Plötzlich läutet Schubi aufgeregt in das Gebäudeinnere. Hey, pass! Schau mal, täusche ich mich oder ist da noch jemand drin? Ich glaube, du hast recht. Los, informiere Ralf. Drück die Not schnell. Jeder der Kameraden ist mit einem Handfunkgerät ausgerüstet, um mit den anderen ständig in Kontakt zu bleiben. Die Nottaste an diesem, dass alle Frequenzen am Einsatzort unterdrückt werden und nur Absender für alle zu hören ist. Ralf, Ralf, komm mal, komm, da ist noch jemand im Haus, blöd Carsten in die Muschel. Der Gerufene meldet, Ralf, bitte kommen, macht Schubi einen zweiten Versuch. Dieses Mal bekommt er keine Antwort. Später, bei der Einsatzaus, wird sich herausstellen, dass aus unerklärlichen Gründen die Funkfrequenz war. Zu diesem Zeitpunkt weiß das aber niemand. Komm, wir gehen rein, kommandiert Pascal und ist sich bewusst, dass er mit dieser gegen alle Regeln verstößt. Schubi zögert, auch ihm ist die Hauptregel, zumal er sie als Ausbilder der Jugendfeuerwehr dem Nachwuchs regelmäßig vorpredigt. Kein Risiko eingehen, niemals sich selbst in Gefahr bringen. Erst dann gilt es, anderen zu helfen. Passi wägt ab. Mensch, der Rauch ist weiß und noch nicht schwarz. Kann klappen. Wie schnappt ihr die Wärmebildkamera? Wir gehen rein. Gebückt tast ins Innere. Trotz Schutzanzug ist die Hitze fast unerträglich. Die fast 20 Kilo schweren Metallflaschen mit Atemluft sorgen für zusätzlichen Kraftaufwand. Eine dichte Wand aus Rauch erschwert die Sicht. Dann zeigt die Kamera ein deutliches Bild. Da drüben! Eine Sekunde später können Sie es mit eigenen Augen erkennen. Sie stehen vor einem Stuhl, auf dem ein zusammengekauerter Mann Handschellen an den Lehnen gefesselt ist. Während Schub beschäftigt ist, die Fesselung zu lösen, versucht Hermann, das Opfer leicht anzusprechen. Hallo, können Sie mich hören? Wir sind von der, wir holen Sie heraus. Hallo, hallo, hören Sie mich? Er bekommt keine Antwort. Stattdessen schüttelt Schubi nur mit dem Kopf. Mensch, kriege ich nicht drauf, nicht auf. Pascal sieht sich um. Los, wir müssen hier raus, fass an. Er ergreift die eine Stuhllehne. Carsten hat verstanden und tut es ihm gleich. Zusammen wuchten sie den Stuhl mit Verletzten dem Ausgang entgegen. Boah, seine 80 Kilo hat, stellt Passi schnaufend fest und wirft noch einen prüfenden Blick hinter sich. Augen werden starr. Scheiße! Raus hier! Der Qualmarz! Scheiße! Ein Flashover! Raus! Brüllt er. Mit schleudern sie ihre Last ins Freie und springen in einer Art Hechtsprung. Keine Sekunde zu früh, denn in diesem Moment setzt sich eine Walze in Bewegung. Sofort werfen die hierbei geeilten Kameradendecken über die beiden. Aus weiter Entfernung Passi die Stimmen eines Kameraden, der sich um den Geretteten kümmert. Den Kamikaze-Einsatz hättet ihr euch sparen können. Der ist...
Das war die Einleitung zu diesem. Es geht darum, dass mehrere Verbrechen passieren in einer verträumten Kleinstadt. Reagieren die Leute drauf, was ist die Lösung? Ich habe hier jemanden entdeckt, der Freund ist, wir sind zusammen angeln öfters und mitten am See entstand dann diese Szene, das war einführend.
Okay. Sacht und fast groß gleitet das Boot über den See und kommt wenige Meter vor dem Ufer zum Stehen. Er liegt auf dem Rücken, das Gesicht starr in den Himmel gerichtet. Immer wieder versucht er, sich aufzurichten, sich zur Wehr zu setzen, aber der Körper versagt ihm den Dienst. In seinen Augen spiegelt sich sinnlose Angst. Er spürt, wie ihm die Beine zubunden werden, aber auch dagegen vermag er sich nicht zu wehren. Eine zarte Hand streichelt sein Gesicht, dann drückt seinen Mund auf. Instinktiv möchte er ihn wieder schließen. Es geht nicht. Er bleibt geöffnet, wie das Maul eines Wolfs, der nach dem Köder schnappt. Jetzt greift man ihn unter den Armen, richtet ihn auf und setzt ihn auf den Rand des Ruders. Er möchte schreien, kann es nicht. Tod Bube, ruft eine Stimme. Mit einem sanften Ruck wird er über den Bootsrand geschoben. Wasser dringt durch Mund und Nase, sucht sich den Weg bis in die Lungen. Die Luft wird knapp, sein Körper bäumt sich auf. Er spürt einen dumpfen Schmerz, Panik überkommt ihn. Das Letzte, was er sieht, ist die Abenddämmerung kurz über der Wasseroberfläche. Dann ist es vorbei. Spiegelt sich das Vollmondlicht im Wasser. Totenstill, nur unterbrochen von dem leisen Rascheln der Bäume, deren Äste im schwachen Windzug bewegen. Wie jeden Freitag sitzt Frührentner Paul und Hagen auf ihren Angelstühlen und starren aus, angestrengt auf die dahin wippenden Leuchtposen. Och, heute hatte es so gut angefangen. Es lief wie am Öhrchen. Kaum hatten sie bei Anbruch der Dämmerung ihre Würmer versenkt, als beide fast parallel eine kapitale Plötze an Land. Ja, aber das war es dann aber auch. Ganze Stunden waren nach dem ersten Erfolgserlebnis vergangen. Seitdem nicht als Versuch. 7 Flaschen Bier je Petri Jünger geleert und die Konversation tendierte gegen 0. Nee, also, so das keinen Spaß. Aber dann passierte doch noch. Unter Jauchzen sprangen 2 schemenhafte Gestalten in die Fluten. So, also, das war ja nun endgültig, stellte Paul verärgert. Hagen pflichtete ihm bei. Los, lass uns einpacken, zusammenpacken und verschwinden. Nächstes Mal fangen wir bestimmt mehr. Zur Bekräftigung seiner Worte holt gleich seine Angel ein und fängt an, die Utensilien zusammenzupacken. In diesem Augenblick dringt ein lauter Schrei durch die Nacht. Phonetisch nicht ganz leicht einzuordnen, aber Freude klingt wie anders. Kurz darauf hören die Petri-Jünger verzweifelte Schreie. Sofort lassen sie ihre Ausrüstung fallen und rennen den Uferweg, immer dem hysterisch klingenden Geschrei folgend. Schon im Kommen sehen sie ein junges Pärchen nackt am Wasserrand. Als sie mit seinen Armen umschlungen, versucht sie zu beruhigen. Als er die beiden Angler erblickt, ruft er ihnen mit leicht weinerlicher Stimme zu. Da ist einer im Wasser. Ich denke, er ist tot. Hagen reagiert sofort. Wo? Da keine 20 Meter weiter, stottert sie. Kurz bevor Hagen, ohne sich zu entkleiden, in den See stürzt, kommandiert er: Paule, ruf die Feuerwehr. Nur wenige Minuten später die Sirene. Nein. Das ist schon spannend. Das eine mache ich noch, ja? Fritz Tilgner baut seinen Verkaufsstab, verstaut seine Utensilien im Hänger des VW. Der Erlös war da mäßig. Tilgner lenkt seinen Wagen über die L303. Hinter dem Ortsausgangsschild steht ein mit einer Mönchskutte bewinkt. Oh, irgend so ein armes Schwein, das von der Halloween-Party nach Hause will. Der Scherzartikelverkäufer und stoppt seinen Wagen. Wo soll denn hingehen? Nach Vogelsdorf, bellt die Stimme zurück. Na dann mal los, steigt dieser zu. Ist schon blöd, was? Dass es immer noch nicht geschafft, einen öffentlichen Nahverkehr nach 22 Uhr einzurichten, versucht Daten. Doch der Mönch, ich bin gleich fertig. Doch der Mönch nickt nur schweigend. Kurz vor der Waldeinfahrt zum See meldet er sich doch noch zu Wort. Habe es mir anders überlegt, bitte an, ich möchte hier aussteigen. Hier? Ja, hier, betont er sehr eindringlich. Okay, na meinetwegen. Tilgner schaut kurz in nichts ran und bringt seinen Wagen zum Stehen. Danke, sagt der Mönch und macht zu steigen. In diesem Moment verspürt Tilgner einen Schmerz im Oberschenkel. Sekunden später ist er bewegungsunfähig, um die Fahrertür zu öffnen. Er schiebt den Betäubten auf den Beifahrersitz, dann das Auto samt Hänger in den schmalen Waldweg zu fahren. Nach einigen Metern schaltet den Motor sowie das Licht aus und schaut sich vorsichtig nach allem. Dann zieht er sein Opfer aus dem Wagen, schleift ihn über den Waldboden, ihn unter das vorbereitete Holzgestell. Tue, herrscht ihn der Mönch an. Er zieht ein Skalpell aus der Tasche und führt einen Längsschnitt durch die Bauchdecke. Schonungslos nimmt er das strömende Blut zur Kenntnis.
Schönen Dank.
Nee. Du, Schlusswort mache ich.
Ja, ich wollte nicht das Schlusswort. Ein paar mehr Zeit.
Okay, also, mal was ganz anderes. Ich habe so mein Testregal, unten fließt das Blut raus. Ich wollte mal einen Thriller machen und das sei geworden. Bevor ich jetzt erstmal, dass ihr gekommen seid, wie gesagt, Signierstunde gleich um die Ecke. Ein Wort noch, das kann ich mir nicht fassen, kann. Ja, aber ich habe meinen Freund Olaf Borchardt als Bürgermeister. Und dieses Buch endet, der, ich weiß nicht, ob der lesen kann, aber reden kann er. Politiker, ne? Und wir haben hier gerade eben, Usch hat noch was über die Takten. Das Buch endet mit einer Agenda von Verbrechen, die wirklich in Eggersdorf passiert sind, die da Geschichte passen. Die Agenda endet eigentlich 2001 mit der Wahl von Olaf Borchardt. Nee, oder 2000. Mein Gott, nimm's nicht so. Jetzt, mein Lieber. Das lese ich jetzt nicht, das erzähle ich. 2050. Auf massiven der Gemeindemitglieder beschäftigt sich endlich der Gemeinderat mit der Verkehrs von Eggersdorf. Es wird ein Planverfahren in Gang gesetzt, 2060 auch initiiert wird. 2080, endlich der erste planmäßige Bus zum Vorort Strausberg. An dem Tag, an dem auch der Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet wird. Schade, dass ich das nicht mehr erleben darf. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.